Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Freitag, dem 9. Juni. Heute mit folgenden Themen: Schuldig wegen angeblicher Beschimpfung von Polizisten. Einmal mehr stand gestern eine Reitschülerin vor Gericht. Und die westliche Linke sei zu tolerant gegenüber dem Islam, kritisiert die iranische Menschenrechtsaktivistin und radikale Atheistin Mina Ahadi.
Ich denke, Religion ist per se gegen Frauenrechte, Kinderrechte, Menschenrechte. Und genau deswegen, man muss schon versuchen, sich retten von Religion.
Und schließlich im heutigen Radioblog geht Nicola Kessler der Begriffsgeschichte der offenbar typischen Berner Farbe beige nach.
Die hat mit der Ambivalenz dieser Farbe zu tun, mit dem farblosen Braun respektive mit dem dreckigen Weiss. Es ist gewissermaßen eine Farbe, die auf gespässige Art kenne oder zumindest eine recht durchschnittliche und ganz sogar unscheinbare ist.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Monika Hofmann.
Rabe Info.
Wir kommen zu den Kurzmeldungen des Tages, heute von und mit Wilma Rall.
Das Berner Kantonsparlament gibt grünes Licht für die Staumauer unterhalb des Triftgletschers. Die Kraftwerke Oberhasli planen dort ein Wasserkraftwerk, das vor allem im Winter mehr Strom bringen soll. Der Triftstaudamm ist eines der Projekte, worauf sich Bund- und Umweltverbände am runden Tisch geeinigt hatten. Insofern unterstützen die großen Umweltverbände das Vorhaben, vor allem auch, weil der Bund Ausgleichsmaßnahmen vorsieht, zum Beispiel ein neues Waldreservat. Kleinere Organisationen bekämpfen gemäß SRF weiterhin die Staumauer. Sie kritisieren die Zerstörung von Biodiversität und einzigartiger Naturlandschaft. Das Bundesgericht hat ein Grundsatzurteil zum dritten Geschlecht gefällt. Konkret geht es um eine non-binäre Person aus der Schweiz, die in Deutschland wohnt. In Deutschland ließ sie die Gender-Angabe aus dem Register streichen. Dort ist das möglich, in der Schweiz gemäß Bundesgerichtsentscheid jedoch nicht. Das Gericht verwies auf den eindeutigen Willen des Gesetzgebers, bewusst nur zwei Geschlechter anzuerkennen. Gleichwohl gab das Gericht zu bedenken, Intergeschlechtlichkeit sei eine Realität und die aktuelle Gesetzeslage für die Betroffenen belastend. Damit spielte das Bundesgericht den Ball weiter an die Politik. Das Parlament will das Debakel rund um die Großbank Credit Suisse durch eine PUC untersuchen lassen, eine parlamentarische Untersuchungskommission. Das beschloss nach dem Nationalrat auch der Ständerat mit großem Mehr. Umfassend untersuchen soll die PUC die Geschäftsführung des Bundesrates, der Bundesverwaltung und anderer involvierter Stellen. Schnellverfahren für Geflüchtete mit angeblich kaum Chancen auf Asyl. Das beschlossen die EU-InnenministerInnen an ihrer gestrigen Migrationskonferenz in Luxemburg. Diese Schnellverfahren will man künftig in haftähnlichen Aufnahmelagern durchführen. Menschen aus sicher geltenden Drittstaaten sollen künftig innert Wochen zurückgeschickt werden. Die EU bezeichnet die Asylreform als historische Einigung. Unabhängige Organisationen kritisieren die weitere Aushöhlung des Asylrechts scharf. Als nächstes wird das EU-Parlament darüber beraten. Damit zum Wetter. Morgen Samstag gibt es am frühen Morgen allenfalls ein paar Tropfen. Tagsüber hat es etwas mehr Wolken, bleibt aber trocken bei 26 Grad. Ab Sonntag bleibt es dann wieder mehrheitlich sonnig und warm bei ebenfalls rund 26 Grad.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Einmal mehr stand gestern eine Reitschülerin vor Gericht. Grund war ein Vorfall vor 2,5 Jahren, als Zivilpolizisten in der Reitschule eine Person of Color verhaften wollten. Wilma Rall war bei der Urteilsverkündung vor Ort.
Das Regionalgericht Bern-Mittelland sprach Lou, die Reitschülerin, schuldig wegen mehrfacher Beschimpfung, übler Nachrede und Hinderung einer Amtshandlung. Lou wurde zu einer Geldstrafe verurteilt von rund 3'000 Franken. Hinzu kommen Verfahrenskosten und eine Aufwandentschädigung von insgesamt fast 7'000 Franken. Das gestrige Urteil geht zurück auf ein Ereignis vom November 2021 in der Reitschule. Damals griffen mehrere weiße Personen eine Person of Color an. Diese flüchtete in die Reitschule. Erst im Verlauf der Ereignisse wurde klar, dass es sich bei den Personen um ZivilpolizistInnen handelte. Lou, die Reitschülerin, führt aus.
Es handelte sich um eine Situation von einer Verhaftung in der Reitschule, bei der ich versucht habe, die PolizistInnen nach draußen zu bitten, weil es in der Reitschule aus sicherheitstechnischen Gründen nicht passend war, beziehungsweise allgemein natürlich nicht passend, aber das war jetzt nicht der Punkt, diese Verhaftung durchzuführen. Daraufhin haben mich 3 Polizisten, davon 2 dann tatsächlich angezeigt wegen Bedrohung, Gewalt, übler Nachrede und Beschimpfung.
Vom Vorwurf der Gewalt und Drohung gegen Beamte wurde Lou freigesprochen. Bei der Beschimpfung und der üblen Nachrede folgte die Richterin der Anklage. Sie stützte sich dabei stark auf die ihrer Ansicht nach detaillierten, überzeugenden Aussagen der beteiligten Polizisten, wie sie in der Begründung ausführte. Weiter lag dem Gericht ein Rapport vor von einem Polizisten, der beim Vorfall nicht anwesend war. Dieser enthalte sehr subjektive Angaben, räumte auch die Richterin ein. Für den Sachverhalt aber sei der Rapport nicht entscheidend, die Aussagen der Polizisten reichten aus. Dazu sagt Lou:
Ja, es ist halt sinnbildlich, Entschuldigung, zu hören und sehen, dass die Polizisten, die mich angezeigt haben, nicht das Gleiche aussagen und trotzdem versuchen sie, deckungsgleich zu wirken. Und ein dritter Polizist, der schlicht und einfach nicht anwesend war, ein Polizei- bzw. Anzeigerapport schreibt, zeigt das wieder einmal auf, dass die Polizei ein Exempel gegen die Reitschule statuieren wollte. Und ja, es macht müde und ist frustrierend.
Insgesamt hinterlasse das Urteil einen fahlen Nachgeschmack, so Lou. Unverständlich sei ihr vor allem, dass schon alleine der Vorwurf, Schimpfwörter geäußert zu haben, solch drastische Konsequenzen habe, während PolizistInnen ihrerseits kaum je für allfällige Übertretungen geahndet würden.
Ich selber fühle mich okay, weil ich weiß, dass ich als weiße Person sehr privilegiert bin und ein solches Verfahren einstecken kann und muss. Es tut mir leid für die Strukturen, es tut mir leid für Personen, die weniger Privilegien haben und weniger gegen solche Urteile ankämpfen können. Ich finde es problematisch, können PolizistInnen immer noch schwere Gewalt bis Tötung an Menschen anwenden und es wird nicht gewichtet. Und eine solche kleine Aussage führt zu Geldstrafen in Höhe über 5'000 Franken. Und plädiere weiterhin dafür, Sachen zu benennen. Und gerade Menschen wie ich, die sich solche Verfahren leisten können oder Umfelder haben, die sich das leisten können, weiterzuziehen, obwohl das wir verloren haben heute.
Auch Lou bleiben nun 10 Tage Zeit zu überlegen, ob sie das Urteil weiterzieht.
Rabe Info.
Gleich sprechen wir mit einer iranischen Menschenrechtsaktivistin und radikalen Atheistin darüber, weshalb die westliche Linke gegenüber dem Islam zu tolerant sei. Davor hören wir von Sarah Ebbe, die heute Abend im Dachstock auftritt, den Song «Salfina».
Gelatina, 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 gelatina. como quiere, rompiendo las redes. Pa' los guachos que la gastan con la cola perreando como quieren, quieren.
Rabe Info.
Der Preis der Freiheit heißt der Film über Mina Ahadi, der kürzlich in Bern seine Schweizer Premiere feierte. Der Film porträtiert die bekannte Menschenrechtsaktivistin aus dem Iran, ihren Kampf gegen das islamische Regime, gegen Todesstrafe und Steinigungen. Bis Ende der 80er Jahre kämpfte Mina Ahadi mit der linken Opposition im Iran gegen das Regime. Dann musste sie nach Deutschland fliehen. Dort hat die radikale Atheistin den Zentralrat der Ex-MuslimInnen gegründet. Wilma Rahl hat mit ihr gesprochen über ihren Kampf gegen die Religion und die ihrer Meinung nach falsche Toleranz der westlichen Linken gegenüber dem Islam.
Mina Ahadi, als junge Erwachsene kämpften Sie mit der linken Opposition im Untergrund, zuerst gegen das Schah-Regime und dann gegen die Mullahs. Sie sind anfangs 90er Jahre nach Europa geflohen. 2007 haben Sie den Zentralrat der Ex-MuslimInnen mitgegründet. Sie bezeichnen sich selbst als radikale Atheistin. Heißt das, Ihr Kampf richtet sich nicht explizit gegen den politischen Islam, sondern gegen den Islam an sich?
Also in erster Linie, ich kämpfe gegen politischen Islam. Ich bin schon seit mehr als 50 Jahren Atheist. Also ich war 16 Jahre alt, habe ich verabschiedet vom Islam oder Religion. Ich war 23 Jahre alt, Islamisten haben im Iran Macht gewonnen und ich habe schon erlebt, was bedeutet, wenn eine islamische Bewegung Macht bekommt. Also wir haben alle unsere Rechte verloren, Islamisten haben meinen Mann hingerichtet und alle diese Elend. Das heißt, ich kämpfe gegen Frauenrechtsverletzungen, Menschenrechtsverletzungen, Hinrichtungen, Steinigungen und alles. Aber dazu gehört auch, ich bin kritisch gegenüber alle Religionen und auch Islam. Und ich mache eine Aufklärungsarbeit, soweit ich kann, auch gegen Islam oder Religion.
Viele IranerInnen haben dem Islam inzwischen komplett abgeschworen, wegen dem Mullah-Regime. Viele andere, aber gläubige MuslimInnen auch im Iran, verachten zwar das Regime, sagen aber, das Hauptproblem sei nicht die Religion, sondern die politische Instrumentalisierung der Religion. Was sagen Sie dazu?
Ich denke, Religion per se oder Islam besonders ist schon ein Problem. Also ich habe als Kind erlebt, damals es gab kein islamisches Regime, aber ich durfte ohne Kopftuch oder ohne Chador nicht auf die Straße gehen, weil wir waren in einem kleinen Dorf. Und ich habe auch dort erlebt, zum Beispiel Männer oder mein Bruder, 4 Jahre älter als ich, hat sehr viel Recht gehabt zu Hause. Und ich habe auch erlebt, alle Veränderungen in meinem Körper zum Beispiel, oder wenn ich 14, 15 Jahre alt war und Lust gehabt habe, irgendeine Beziehung mit einem Jungen haben, das war alles verboten, das war alles Tabuthema. Das bedeutet, Religion greift an in unsere ganz private Sachen. Und das ist schon eine schlimme Erfahrung, was besonders Frauen mit Religion gehabt haben. Und ich denke, Religion ist per se gegen Frauenrechte, Kinderrechte, Menschenrechte. Und genau deswegen, man muss schon versuchen, sich retten von Religion. Ich habe das gemacht und sehr viele junge Menschen damals, meine Generation, wenn wir wollten besser leben, wenn wir wollten Sex haben, wenn wir wollten tanzen, frei sein, dann sollten wir zuerst uns verabschieden von einer Religion. Und ich denke, Religion per se verschwindet sich von unserem Alltagleben und von unserem Geist. Und das ist schon eine Befreiung.
Mina Ahadi, Sie kämpfen seit vielen Jahren gegen die Ihrer Ansicht nach auch falsche Toleranz im Westen gegenüber dem Islam. Sie fordern Aufklärung statt Verschleierung. Diese Kritik richtet sich wohl auch insbesondere gegen die Linke. Was macht sie Ihrer Ansicht nach falsch?
Also politischer Islam oder Islamisten oder islamische Bewegung versucht sich auch in europäischen Ländern etablieren, versucht finanzielle Hilfe bekommen und versucht sich hier als Vertretung von Millionen sogenannten Moslems verkaufen. Problem ist, dass die Regierungen auch Macht mit. Zum Beispiel in Deutschland 2006, die deutsche Regierung hat eine Islamkonferenz organisiert. Und wir haben gehört, Islamkonferenz hilft 4 Millionen Moslems sich integrieren. Das war total falsch. Hauptidentität von uns ist nicht Religionangehörigkeit oder sollte nicht Religionangehörigkeit sein. In einem europäischen Land, wenn man sagt 4 Millionen Moslems, dann diese Menschen glauben, Muslim sein ist schon eine sehr attraktive Sache. Und dann noch mehr werden Muslim. Das ist ein Teil von unserem Problem. Und dann sehen wir zum Beispiel linke Organisationen oder Postmodernisten haben immer wieder mitgemacht, haben nicht kritisiert. In erster Linie Frauenrechtsverletzung, Kinderrechtsverletzung, genau in europäischen Ländern. Zum Beispiel Kinderkopftuch ist eine Kinderrechtsverletzung. Das wird überhaupt nicht kritisiert von linker Bewegung. Genau im Gegenteil. Wenn ich als eine Frau aus dem Iran, die mein ganzes Leben gegen Hinrichtung oder Steinigung gekämpft habe und Frauen oder Männer, die Muslim waren, auch gerettet habe, dann wenn ich hier eine Kritik ausübe gegen politischen Islam oder auch Islam, dann werde ich als Rassist zum Beispiel gestempelt. Und das finde ich überhaupt nicht in Ordnung. Also Islamkritik sollte auch eine linke Sache sein, aber leider ist nicht so. Und genau deswegen ich kritisiere und ich frage alle Linken, was haben sie bis jetzt gemacht? Also Linken waren taub und stumm und genau deswegen leider haben Rechten diese Problematik verwendet und haben gegen Ausländer gehetzt.
Gerne möchte ich noch auf die aktuelle Situation im Iran zu sprechen kommen. Gemäß Medienberichten agiert das Regime derzeit mit unvorstellbarer Repression gegen die Proteste. Mit einer eigentlichen Hinrichtungswelle haben die Mullahs es geschafft, die Menschen von weiteren Protesten abzuhalten, zumindest im Moment. Wie schätzen Sie die aktuelle Lage ein?
Die aktuelle Lage ist so. Auf einer Seite, man hört, europäische Regierungen oder auch USA haben irgendwie hinter geschlossene Türen eine Hoffnung gegeben an islamische Regime. Wir möchten nicht mit Proteste zusammen sein im Iran, weil Protest ist gegen islamische Regime und Menschen haben aufgerufen, islamische Regime muss weg. Und wir sehen genau die Politiker oder Regierungen, die damals gesagt haben, Aufruf von Menschen im Iran, Frauenleben, Freiheit ist sehr gut und wir sind mit diesen Menschen. Aber sehen wir jetzt zum Beispiel in Deutschland oder europäischen Ländern gar kein Wort gegen so viele Hinrichtungen im Iran. Das heißt, sehr viele oppositionelle Gruppen glauben, islamische Regime hat jetzt eine grüne Licht bekommen. Und ja, natürlich, Menschen haben Angst, noch mehr Angst und das Gefahr ist Massenhinrichtungen, so wie Anfang islamische Regime. Aber auf andere Seite, man muss schon sehen, Menschen im Iran, 90% sind gegen islamische Regime, Armut, Arbeitslosigkeit und auch diese Brutalität. Menschen glauben, das kommt noch einmal eine große Welle von Demonstrationen oder Streik. Und wir glauben oder ich glaube, wir müssen weitergehen, wir können nicht mit islamischem Regime leben. Mag sein, deutsche Regierung kann mit islamischem Regime oder auch USA oder europäische Regierungen, aber Menschen im Iran haben keinen anderen Weg. Das kann nicht so akzeptiert werden, so viele Hinrichtungen und so viele Brutalität.
Rabe Info Radioblog.
Es ist Freitag und somit Zeit für unsere akustische Kolumne, den Radioblog. Heute stammt er aus der Feder von Nikola Kessler. Der Historiker schlüpft in die Rolle eines Radiomoderators und geht auf Spurensuche, was es mit der typischen Berner Farbe Beige auf sich hat.
Von Anschneckeln bis Tanken. Ihr hört der Dialektecke, die Sendung, die fiktive Berndeutsch-Fragen von Zuhörenden mit komplett erfundenen Geschichten beantwortet werden. Diese Woche schreibt uns Anna Katharina Zurbriggen, sie sei vor ein paar Jahren aus dem Wallis auf Bern gezügelt und wahrscheinlich hätte man sich hier mehr an ihren Dialekt müssen gewöhnen, weder sie an das Berndeutsche. Etwas verstehen sie aber bis heute nicht ganz. Sie haben hier einen guten Bekannten, der immer etwa Sachen, Leute und Ort als beige bezeichnet. Als Bezeichnung von einer Farbe kennen sie das Wort zwar schon, aber zu Bern gäbe es offensichtlich noch weitere Bedeutungen. Und da hat Anna Katharina Zurbriggen ganz recht. Schriftlich taucht das Wörtli beige im Kanton Bern das erste Mal etwa ab der Mitte vom 17. Jahrhundert auf. Es ist von Frankreich auf Bern gekommen und hat zuerst vor allem eine Farbe beschrieben. In einem Schneiderhandbuch von 1683 wird beige zum Beispiel als Beschreibung von Culotten à la Française gebraucht und meint dabei eine Farbe von Hosen, die weder weiss noch braun ist. Wie ein manches anderes französisches Wort hat sich auch beige recht schnell in der bernischen Oberschicht verbreitet und ist von da an gleich auch mal von der restlichen Bevölkerung aufgegriffen worden. Ein Bauer hat zum Beispiel in einem Verhörprotokoll am Anfang vom 18. Jahrhundert von «meinen beige Kühen» und an einem anderen Ort heisst es «in der Sagi liegt überall das Sagmehl beige herum». Beige hat aber mit der Zeit auch eine zweite, typisch Berner Bedeutung bekommen. Die hat mit der Ambivalenz von dieser Farbe zu tun, mit dem farblosen Braun respektive mit dem dreckigen Weiss. Es ist gewissermassen eine Farbe, die auf gespässige Art kenne oder zumindest eine recht durchschnittliche und ganz sogar unscheinbare ist. So schreibt zum Beispiel der Berner Schultheiss Albrecht Friedrich von Erlach in einem Brief 1760 an seine Frau: «Ich war heute dem neuen französischen Ambassador vorgestellt worden und alsogleich von dem beigen Charakter beeindruckt.» Was auf den ersten Blick wie ein Kompliment daherkommt, entpuppt sich schnell als bissige Kritik. Der Staatsmann ist nicht etwa schillernd, sondern das pure Gegenteil. Eindimensional und langweilig. Es ist ein früher Beleg von beige in dieser Bedeutung, die man zu Bern bis heute kennt. Häufig wird das Wort so nämlich im politischen Kontext gebraucht. Ein Beispiel. Beige beschreibt nicht nur die Fassade von neuen Überbauung beim ehemaligen Tramdepot Burgerenziel, wo der treffende Name Fleischkäse bekommen hat. Als beige kann man auch das Verkehrskonzept dort an Thunstrasse bezeichnen. Zwar hat man dort während der Bauarbeiten fleissig gebaggert, gelochen und asphaltiert, zuletzt hat man aber alles beim Alten gelassen. Für die Velos gibt es gängig noch der gleich angezeichnete Totenstreifen am Boden zwischen zwei Autospuren. Die Strasse ist zwar offiziell Teil von einer sogenannten Velohauptroute, hat aber eigentlich kaum passende Infrastruktur. Und beim Burgerer Zielkreis selber ist aus Rücksicht auf einen Mangel und Willen wirklich etwas zu verändern, alles beim Alten gelassen worden. Einfach auch, weil man bis heute beim Prädikat Velohauptstadt und bei zweispurigen Kreiseln ohne Lösung für einen Langsamverkehr keinen Widerspruch sieht. Ziemlich beige könnte man da eben sagen. Oder nochmal ein anderes beiges Beispiel. Ganz ähnlich ist es nämlich auch bei den Parkhäusern in der Stadt Bern. Bahnhof, Metro, Rathaus, City West, Mobiliar, Casino und Kursaalparking bieten mitten der Stadt 2801 Parkplätze. Die Autos sind zwar alle zusammen schön unsichtbar parkiert, auf dem Bundesplatz stehen sie nicht mehr zusammen, bei mit Stadt eichen und rausfahren sind sie aber trotzdem unterwegs, gefährden die Umwelt, verursachen Stau und stehen im öffentlichen Verkehr im Weg. Eine ganz schön beige Lösung, würde man in Bern da sagen, wo man nicht viel muss ändern und es gleichzeitig nicht ganz offensichtlich ist, dass man die eigenen Klimaziele komplett ignoriert. Etwas wird im Berndeutsch also als beige bezeichnet, wenn man zwar sagt, man möchte vorwärts machen, dabei aber nur gerade so viel verändert, dass man einem nicht Stillstand vorwerfen kann. Beige heisst in Bern zwei Schritte vorher ankünden und einen in die Mitte machen. Beige ist in der Stadt Bern, wenn man Rot mit Grün mischt und eine Prise Mitte drin rührt. So viel also zur Frage von Anna Katharina Zurbriggen, die gefragt hat, was denn in Bern beige eigentlich bedeutet. Und damit ist die heutige Sendung vorbei. Wir hoffen, ihr schaltet auch nächstes Mal wieder ein. Ihr Redaktion Chantal Meyer, an den Knöpfen Barbara Jordi und am Mikrofon der Nicola Kessler.
Rabe Info. Bye. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info vom Freitag, dem 9. Juni. Auf der Website der rabe.ch gibt's weiterführende Links. Die Podcasts des Rabe Info sind auf allen gängigen Podcast-Plattformen zu finden. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt's am Montag wieder, wie immer um 11. Wir thematisieren das neue Anti-LGBT-Gesetz in Uganda. Auf homosexuellen Handlungen gilt in Uganda nun die Todesstrafe. Wir sprechen mit einem ugandischen queeren Aktivisten. Beigetragen zum heutigen Info haben Wilma Rall und Nicola Kessler. Ein Mikrofon verabschiedet sich Monika Hoffmann. Schön, dass ihr zugelassen habt. Habt Sorge und ciao zusammen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.